Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle in Tübingen. Kunterbunt ist das Thema unserer heutigen Sendung. Denn unsere Beiträge sind heute wirklich bunt gemischt. Wir haben die verschiedensten Menschen interviewt. Vom normalen Lehramtsstudium zur 3D-App-Entwicklung bis hin zur Gründung eines Frauenbuchladens ist heute wirklich alles mit dabei. Unsere kunterbunt gemischten Interviewten haben sich zwar für ganz unterschiedliche Wege entschieden, aber jeder von ihnen hat Spannendes zu erzählen. Am Mikrofon ist Lea Ottenberger. Hey. Nach dem Abi haben wir ja scheinbar endlos viele Möglichkeiten. Aber muss es unbedingt gleich ein Studium an der Uni sein? Man könnte ja auch eine Ausbildung machen, ein Jahr ins Ausland gehen, ein FSJ machen, direkt arbeiten und erstmal Geld verdienen. Die Möglichkeiten, nicht mehr die Schulbank zu drücken und zu lernen, sind auf jeden Fall verlockend. Doch viele gehen trotzdem den direkten Weg und bewerben sich gleich um einen Studienplatz. Aber ob man sich nun für eine Auszeit vom Büffeln entscheidet oder nicht, die wirklich schwere Entscheidung steht ja erst noch an. Nämlich, welches Studienfach wähle ich? Und für welche Studienform entscheide ich mich? Bachelor oder Lehramt? Mit dieser Frage hat sich Yun Chang beschäftigt. Er kommt aus China und studiert Medienwissenschaft in Tübingen. Für sein Interview hat er Katrin befragt und ihr Wunsch ist es, Lehrerin zu werden.
Nach dem Abitur ist die Schulzeit noch nicht komplett vorbei, weil wir uns entscheiden müssen, welches Studienfach wir wählen oder welche Ausbildung wir machen wollen. Katrin hat sich nach dem Abitur für ein Lehramtsstudium an der Uni Tübingen entschieden.
Weil zuerst wollte ich Französisch- und Mathelehrerin werden, weil ich richtig tolle Mathelehrer hatte und gedacht habe, das macht mir bestimmt auch Spaß zu unterrichten. Aber andererseits hatte ich auch schlechte Lehrer und dann wollte ich es besser machen als die schlechten Lehrer. Ich studiere jetzt Sprachen, weil mir Sprachen viel Spaß machen und ich hoffentlich immer noch Lust habe, Schüler zu unterrichten.
Aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen Bachelor- und Masterstudium und Lehramtsstudium?
Es ist ja ziemlich ähnlich wie das Lehramtsstudium, was ich ein bisschen komisch finde, weil Lehrämtler ja eigentlich eine andere Ausbildung brauchen als normale Bachelorstudenten. Und zum Teil ist es ein bisschen unlogisch, dass Bachelorstudenten also nicht mehr lernen als Lehramtsstudenten, obwohl die ja eigentlich tiefer in die Materie eindringen müssen und mehr darüber verstehen und wir das nur Schülern auf Schulniveau quasi unterrichten. Also es ist okay, wenn unser Horizont als Lehrämtler erweitert wird, aber es macht keinen Sinn, dass wir dieselben Kurse besuchen.
Lehrerin ist für Katrin der Traumberuf. Deshalb studiert sie jetzt Lehramt. Jedoch,
manchmal gab es auch Phasen, da war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich Lehrerin werden will, ob es mir Spaß macht, weil die Jugendlichen ja auch manchmal ein bisschen schwierig sind. Aber ich glaube, im Praxissemester werde ich es rausfinden.
Nach dem Studium müssen wir ebenfalls die Entscheidung treffen, ob wir weiter studieren oder arbeiten. Es ist ein großer Schritt fürs Leben, der vielen Studenten schwerfällt.
Mein Freund studiert zum Beispiel Physik auf Bachelor und er hat lange überlegt, was er machen möchte. Er hat gesagt, er findet es schade, jetzt nach dem Studium aufzuhören, weil er das Gefühl hat, er hat noch zu wenig Wissen, weil bei ihm im Studium ist es so, dass er von vielen Themenbereichen immer nur ein bisschen lernt, aber nicht das Gefühl hat, dass er sich richtig gut auskennt. Deswegen wollte er sein Studium noch ein bisschen vertiefen und hat sich überlegt, noch einen Master zu machen.
Also in Physik, da bei diesem Studium Mathe eine große Rolle spiele. Katrins Freund war richtig fit mit den Formeln und Gleichungen.
Und jetzt hat er sich überlegt, er macht einen Master in mathematischer Physik. Das ist quasi so eine Kombi. Und vielleicht kann er danach auch irgendwie promovieren oder er kriegt eine Doktorandenstelle. Sowas hat er sich jetzt überlegt.
Lehrerin zu werden ist der Lebenstraum für Katrin. Aber sie hat noch einen Plan B.
Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich zum Beispiel in einem Verlag oder als Übersetzerin arbeiten würde. Das würde mir auch Spaß machen. Eigentlich alles, was mit Sprachen zu tun hat, in die Richtung könnte ich mir was vorstellen. Und dann schaue ich einfach mal, wohin mich mein Weg führt.
Die Studierenden haben beim Studium immer die Chance, ein Semester im Ausland einzulegen. Dazu noch einmal Katrin.
Ich studiere ja auch Französisch und Englisch und ich möchte auf jeden Fall noch nach Frankreich ins Ausland, damit man einfach mal eine längere Zeit im Ausland gelebt hat, das Land und die Leute besser kennenlernt, als nur, wenn man 1-2 Wochen im Urlaub dort war. Und natürlich auch, um die Sprache zu verbessern, damit ich auch ein bisschen was außerhalb der Uni sehe und mehr Erfahrungen sammle. Darauf hätte ich schon gerade Lust.
Das war Yun Chang mit seinem Beitrag Bachelor oder Lehramt. Man sieht also, dass jede Studienform ihre Vor- und Nachteile hat. Und am Ende kann man nur selbst entscheiden, welche man bevorzugt. Aber egal, wofür man sich entscheidet, wer sich auf sein Studium einlässt, kann auf jeden Fall viel dazulernen.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
La fiesta no para, apenas comienza. Hey. C'est comme si, hey. C'est comme ça. Hey. Ma chérie, la 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 la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. Me gusta. Freeze. Hey.
J. Balvin, Willy William, ¿te gusta?
Freeze.
Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy
bien.
No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco.
¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente?
Grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gante?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está mi gante?
Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, ¡lego!
Falling for you somehow.
Chance mit Doing Good hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Kunterbunt. Die Vorstellung, seine Lieblingsfilme in Zukunft auf dem Smartphone in 3D anzusehen, klingt doch super, oder? Das dachte sich auch Wladimir Kliese, als er sich im Rahmen seiner Bachelorarbeit mit dieser Technik auseinandersetzte und eine eigene 3D-fähige App für das Amazon Fire Phone entwickelte. Das Amazon Fire Phone ist das bisher einzige Smartphone, das die 3D-Technik unterstützt. Monika Kliese hat ihren Bruder Wladimir Kliese für uns interviewt.
Das 3D-Smartphone von Amazon kann Objekte auf dem Bildschirm dreidimensional darstellen. Das nimmt den Blickwinkel des Nutzers auf und dreht das Objekt auf dem Bildschirm dementsprechend.
Für seine eigene App hat Wladimir Kliese sich dazu entschlossen, das Logo der Hochschule Furtwang so dreidimensional darzustellen, dass es sich der Kippbewegung des Smartphones und dem Blickwinkel des Nutzers entsprechend anpasst. Was sich zuerst simpel anhört, ist in der Herstellung gar nicht so einfach.
Die Schwierigkeit war, sich auf diese speziellen Objekte, die sich dreidimensional dann darstellen lassen, zuzugreifen und auf die Kameras des Smartphones so zuzugreifen, dass ich sie dann auch in einem Vektor so darstellen lassen kann, dass sie sich drehen lassen.
Eine komplizierte Technik also, die nicht schnell zu erlernen ist. Inklusive Einarbeitungszeit in die notwendigen Programme rechnet Wladimir mit mehreren Monaten der Herstellungszeit.
Man sollte sich schon in der Softwareentwicklung, speziell in der objektorientierten Programmierung auskennen, dass man so eine App entwickeln kann. Einerseits muss man die Softwareentwicklung an sich kennen, andererseits muss man aber auch die Dreidimensionalität verstehen können, wie das funktioniert. Wenn man jetzt einfach so von blind auf anfängt, wird man da vielleicht ein halbes Jahr mindestens für brauchen, bis man überhaupt einen kleinen Text auf dem Gerät darstellen lassen kann.
Wladimirs App hat keinen effektiven Nutzen. Sie ist eben ein cooler Gag, sagt er. Und das war ein erster Versuch, mit der Dreidimensionalität zu arbeiten. Neben der coolen Erscheinung, die solche 3D-Apps auf den Nutzer machen, sieht Wladimir aber auch einen anderen sinnvollen Nutzen in der Technik.
Wenn sich jemand Möbel kaufen will und geht in ein Möbelgeschäft, dass er sich die gewünschten Möbelstücke abfotografiert und dann nach Hause kommt und mit der Kamera und dem Objekt dann sozusagen in seinem Zimmer herumschieben kann und sich dann letztendlich für ein spezielles Möbelstück entscheiden kann.
Wladimir selbst möchte zukünftig aber weniger mit der 3D-Technik arbeiten. Es erfülle nicht sein Interessengebiet und er möchte neue Techniken ausprobieren. Die Softwareentwicklung an sich habe es ihm jedoch sehr wohl angetan.
Ob das jetzt auf Smartphones ist oder auf normalen Rechnern, ist jetzt mir eigentlich relativ egal. Solange es in der Softwareentwicklung ist, interessiert mich da eigentlich breit alles.
Es zeigt sich also, wer Ahnung von Softwareentwicklungen hat, der darf sich ruhig an das Erstellen einer 3D-App herantrauen. Zwischen den verschiedenen Techniken sind, laut Wladimir, in der Herstellung keine großen Unterschiede festzustellen.
Es kommt halt auf die Programmiersprache drauf an, speziell bei Android. Wenn man Java programmieren kann, dann kann man sich in die Android-APIs, also in die einzelnen Schnittstellen, relativ gut einarbeiten und kann dann auch relativ zügig was entwickeln.
Monika Kliese über die 3D-App ihres Bruders Wladimir, der in der 3D-Technik definitiv Potenzial für die Zukunft sieht. Vielleicht werden wir also demnächst wirklich unsere Lieblingsfilme auf dem Smartphone in 3D sehen können.
I can tell. twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, then I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
Das war Cliff Edwards mit I'll See You in My Dreams. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Kunterbunt. Wie viele Millionäre gibt es in Deutschland? Fast 1,2 Millionen. Nur in den USA, in Japan und in China gibt es noch mehr. Also, keine schlechten Chancen für uns, meint Carsten Maschmeyer. Der hat nicht nur Geld, sondern vor allem mächtige Freunde. Gerhard Schröder und Christian Wulff zum Beispiel. Verheiratet ist er mit der Schauspielerin Veronika Ferres. Maschmeyer ist auch aus dem Fernsehen bekannt von Die Höhle der Löwen. Und einen Bestseller hat er auch noch geschrieben. Die Millionärsformel, der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Klingt interessant, oder? Das haben wir uns auch gedacht und das Buch gelesen. Und jetzt wissen wir, wie man reich wird. Eine Buchrezension von Johannes Gläser.
Die schlechte Nachricht zuerst. Wer Millionär werden möchte, sollte besser nicht wie Bill Gates leben. Im Gegenteil, die Finca auf Mallorca muss erst einmal warten. Am besten für immer. Schade eigentlich. Die gute Nachricht, fast jeder kann Millionär werden, meint Carsten Maschmeyer in seinem Bestseller Die Millionärsformel. Wer Glück hat, sogar Multimillionär. Egal ob Busfahrer, Kellner oder Musiker, Intelligenz oder Schulabschluss, nicht so wichtig. Das hört sich doch gut an. Das Sparen entscheidet. Pure Stärke, Willenskraft und Disziplin. Das Einkommen? Zweitrangig. Allerdings, Finanzanalphabeten sollten lieber aussteigen. Die Materie ist nämlich komplex. Die bahnbrechende Erkenntnis aus seiner Karriere, Maschmeyer schreibt, Einnahmen verbessern auf der einen Seite, Kosten senken auf der anderen Seite. Aha. Im Idealfall soll das Geld irgendwann selbst arbeiten. Aber wo? Fast überall, außer im Café um die Ecke. Nicht mehr Starbucks, sondern Sparbucks, also Dollars sparen, fordert Maschmeyer. Gelernt hat er das anscheinend in Amerika. Denn es ist Ausdauer gefragt. 10% des Einkommens fallen weg. Für immer. Investiert wird in Aktien oder Immobilien. Rendite ist das Stichwort. Zur Optimierung ein paar Insider-Tipps aus der Branche. Mehr Gehalt beim Chef erkämpfen, Überstunden machen und, wer es ganz eilig hat, einen Nebenjob suchen. Als Chauffeur, Gärtner oder Aushilfskoch. Auch egal. Mein Fazit? Maschmeyer sagt selbst, die Millionärsformel ist ein Motivationsratgeber und keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Er schreibt, reich werden beginnt mit ihrer Entscheidung, dass sie reich werden wollen. Gut, vielleicht ist es auch wirklich so einfach. Maschmeyers Vermögen soll übrigens bei über 1 Milliarde Euro liegen. Das wären einige Sparbucks.
Vielleicht gibt es aber auch noch einen anderen Weg, Bücher übers Reichwerden zu schreiben zum Beispiel. Ein Beitrag von Johannes Gläser. Jones and the Indications mit Is It Any Wonder? Laptops, Handys, Fernseher, all das sind Geräte, die wir täglich nutzen und daher natürlich auch mit ausreichend Strom versorgen müssen. Kein Wunder also, dass der Bedarf an Strom stetig ansteigt. Die Ferdinand von Steinbeiß-Schule aus Tuttlingen versucht mit einem Energiesparkurs gegen das Problem vorzugehen. Monika Kliese hat für uns mit drei Schülerinnen, Sarah Schumacher, Leonie Mattes und Luisa Rohrbach, gesprochen.
Der Energiesparkurs setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen, in denen je zwei bis drei Schüler an einem Projekt arbeiten. Welche das genau sind, berichtet Sarah Schumacher.
Wir haben zum Beispiel einmal die Gruppe Kommunikation, die ist so der übergreifende Punkt vom ganzen Projekt. Dann gibt es zum Beispiel die Gruppe Verbrauchserfassung, die einfach guckt im Schulhaus, wie der Energieverbrauch ist. Und unsere eigene Gruppe, der Steinbeiß Energie Cup, wo wir einfach durch Wettbewerbe versucht haben, den Energiespargedanken, der im Seminarkurs eigentlich so vermittelt wird, nach außen an die Öffentlichkeit zu tragen.
Den ersten dieser Wettbewerbe hat die Gruppe dieses Jahr gestartet. Bei einem Ballonflugwettbewerb gab es für die ersten 10 Teilnehmer jeweils eine Handysolar-Ladestation als Preis. Leonie erklärt außerdem, warum der Kurs an einer Mitfahrbörse arbeitet.
Damit nicht mehr so viele Autos alleine kommen, also einerseits halt eben wegen CO2-Ausstoß und dann andererseits, weil eben die Parkplatzsituation an der Schule nicht so gut ist.
Weitere Projekte sind eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Schuldach, LED-Lampen in jedem Klassenzimmer, eine intelligente Flurbeleuchtung mit Bewegungsmelder und eine sogenannte Giftbox, wie Leonie sagt.
Die Giftbox, also das ist für den nachhaltigen Konsum, wenn jetzt jemand was nicht mehr braucht, dann legt er es da rein und ein anderer kann es dann rausnehmen, der es halt braucht.
Für die Zukunft gibt es auch weitere Pläne. Es soll in der kommenden Zeit eine Windkraftanlage auf dem Schuldach montiert werden. Außerdem läuft ein weiterer Wettbewerb der Gruppe Steinbeiß Energie Cup. Dieser ist allerdings nicht für die Schule bestimmt, sondern
für die Haushalte zur Energieeinsparung und der wird auf jeden Fall im nächsten Jahr weitergeführt, weil der am 31.12.2017 dann endet und die werten das dann alles dann aus und tun dann die Preisverleihung organisieren, weil der Erste bekommt dann 500 Euro, der Zweite 300 Euro und der Dritte 200 Euro. Da geht es einfach darum, dass die Haushalte versuchen, im Vergleich zum Vorjahr so viel Energie wie möglich einzusparen. Und der, wo am meisten Energie im Vergleich zum Vorjahr eingespart hat, der gewinnt dann und so wird dann eben die Reihenfolge der Platzierung festgelegt.
Neben den Wettbewerben, die der Kurs selbst veranstaltet, trauten sich die Schüler auch an den Energiesparmeisterwettbewerb aus Baden-Württemberg heran.
Wir haben halt den Energiesparmeister 2017 von Baden-Württemberg gewonnen und dann durften wir eben nach Berlin zur Preisverleihung ins Bundesumweltministerium. Ja, dann gab es ja noch diesen landesweiten und dort haben wir es leider nicht geschafft zu gewinnen, aber das war halt in Form von einem Voting. Das ging eigentlich nur darum, dass eben alle Leute was davon mitbekommen und nicht nur das so intern bleibt, sondern ein bisschen extern.
Extern ist ein gutes Stichwort. Der Energiesparkurs ist mittlerweile nicht mehr nur in der Schule vertreten. Bei einer alljährlichen Veranstaltung beteiligen sich auch Firmen und andere Energiesparbegeisterte.
Einmal im Jahr wird immer noch vom Energiesparkurs die Energiewoche veranstaltet, also wo dann auch verschiedene Firmen, die mit Umwelt zu tun haben, wie der BUND oder so, dann kommen und einfach einen Stand ausstellen. Dann gibt es verschiedene Vorträge zum Thema Umwelt und Umweltschutz, wo dann von verschiedenen Lehrern und Schülern vorgetragen werden.
Wie man sieht, ist es gar nicht so schwer, etwas Energie zu sparen. Luisa Rohrbach sagt, es seien die kleinen Schritte, die den großen Erfolg bringen und sie großes Potenzial darin, auch andere Schulen zum bewussten Umgang mit Energie zu bewegen.
An unserer Schule klappt es ja schon sehr gut, dass wir eben zum Beispiel das Umweltpapier eingeführt haben. Und so mit kleinen Schritten, wenn es an anderen Schulen auch gemacht wird, dann kann man da auf jeden Fall was bewirken.
Ein paar Tipps für jeden, der selbst etwas Energie sparen möchte, haben die drei uns auch noch auf den Weg mitgegeben. Stoßlüften statt gekipptem Fenster und bei genügend Wärme auch einfach mal die Heizung auslassen. So kann jeder selbst in seinen eigenen vier Wänden was für die Umwelt tun.
Monika Kliese über eine Schule, die die Welt durch Energiesparung verbessert. Wie Sarah Schumacher, Leonie Mattes und Luisa Rohrbach gezeigt haben, kann Energiesparen jeder, auch daheim.
Micro Europa.
Micro Europa.
Musik.
Das war Deep Purple mit All I Got Is You, ein Song aus ihrem aktuellen Album. Zu guter Letzt kommen wir zu einem besonders spannenden Thema. Jun Chang hat für uns den einzigen Tübinger Frauenbuchladen Talestris besucht. Benannt wurde der Laden übrigens nach der sagenumwobenen letzten Amazonenkönigin Talestris, die im 4. Jahrhundert vor Christus, zu Zeiten Alexander des Großen, gelebt haben soll. 1979, aus der autonomen Frauenbewegung entstanden, zählt der Talestris Buchladen zu den ältesten noch existierenden feministischen Projekten des Landes.
Nicola Popper ist eine der drei Mitarbeiterinnen und der Begründerinnen des Tübinger Frauenbuchladens. Sie arbeitet hier schon fast 40 Jahre und engagierte sich für die Frauenrechte und die Frauenbewegung.
Ich habe davor ein Jahr in den USA studiert. Ich habe Englisch studiert als Hauptfach und habe dort in dem Ort, in dem ich studiert habe, in St. Louis, Missouri, gab es einen Frauenbuchladen, wo ich auch mitgearbeitet habe, weil ich das einfach spannend fand und bin dann auch viel gereist durch die USA. Und für mich waren immer die Frauenbuchläden, vor allem dann auch an der Westküste, so Orte, wo ich als Frau ganz viel Informationen bekommen habe, wo ich mich informieren konnte. Ja, ich fand überhaupt auch die Idee, quasi Literatur von Frauen einen bestimmten Ort zu geben, ganz wichtig.
Nicola hat sich später entschieden, einen Frauenbuchladen aufzumachen, weil...
Ich habe durch das Jahr in den USA, einfach bin ich sehr, wo eben schon viel mehr Women's Studies Seminare waren, bin ich sehr aufmerksam geworden über die Rolle der Frau in der Literatur einerseits oder als Schriftstellerin, aber auch überhaupt die ganze Frauengeschichte und habe damit dann gleich eben auch mitbekommen, dass ein Frauenbuchladen einfach ein Ort ist, wo all diese Themen in speziell da sind und in einer viel größeren Breite da sind und dass Frauenbuchläden einfach auch Orte sind, wo Frauen sich treffen können und über diese ganzen Themen sich auch austauschen können. Und deswegen war es so, als ich zurückkam, hatte ich die Idee, zusammen mit einer Kollegin hier im Buchladen, die jetzt auch noch mit dabei ist, der Cornelia Wagenblast, wir waren beide in den USA und wir kamen zurück und dachten, oh, wir möchten ja auch einen Frauenbuchladen aufmachen.
Jedoch, es war gar nicht so einfach. Es hat lange gedauert, bis sie die Idee, einen Frauenbuchladen zu gründen, verwirklichen konnte.
Und sind dann auf eine Frauensommeruni gegangen in Berlin, die es damals gab, und haben da erfahren, es gibt schon ein Jahr lang eine Gruppe, die in Tübingen aus dem Frauenzentrum ist, die Gruppe entstanden. Also die hat sich da getroffen, die einen Frauenbuchladen aufmachen möchten. Dann sind wir zu der Gruppe dazugekommen und ein Jahr später haben wir diesen Raum gefunden, in dem wir jetzt immer noch sind. Aber wir haben dann nach einigen Jahren, als wir noch zu fünft waren, haben wir alle nachträglich noch einen Buchhändlerinnenabschluss gemacht.
Was ist überhaupt ein Frauenbuchladen?
Dass es einfach ein Ort ist, an dem das Schreiben von Frauen einen besonderen Platz hat. Man muss sehen, wir haben das angefangen quasi Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da gab es in bürgerlichen Buchhandlungen also ein paar Schriftstellerinnen, die dann aber meistens auch entweder aus Österreich waren, wie Ingeborg Bachmann oder aus der damals noch existierenden DDR, die Christa Wolf. Aber es gab einfach lang nicht so viele junge Frauen, die Bücher veröffentlicht haben. Es war dann auch die Zeit als Frauen Verlage gegründet worden, um überhaupt Frauenliteratur zu verlegen.
Dabei handelt es sich noch um viele Sachbücher zum Thema, wie zum Beispiel Frauenkörper und
das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt, aber auch Frauen in der Kunst. Ich meine, das ist immer noch ein Thema, in wie viel Kunst von Frauen hängt. Also einfach all diese Themen oder auch ein anderes ist einfach Frauen in anderen Ländern oder Biografien von Frauen. Also all diese Themen oder feministische Theologie hat sich damals im Grunde, abgesehen von Frauenforschung und Frauen überhaupt, wie Frauen in der Geschichte vorkommen. Also all diese Themen sind quasi über die Frauenverlage und die Frauenbuchläden einfach nochmal viel sichtbarer geworden. Inzwischen stehen sie auch in bürgerlichen Buchhandlungen, aber nicht in dieser Differenziertheit wie bei uns. Aber damals waren sie dort eben gar nicht vorhanden und die Frauenbuchläden und Frauenverlage haben sie einfach sichtbarer gemacht.
Der Frauenbuchladen in Tübingen berät Frauen auch.
Als wir hier angefangen haben, gab es noch viel weniger Frauenprojekte und da haben wir manchmal wirklich auch Beratung gemacht bei Frauen, die die Gewalterfahrungen hatten oder die quasi sich scheiden lassen wollten oder das Thema Schwangerschaftsabbruch. Aber inzwischen gibt es ja einfach in Tübingen auch das Frauenprojektehaus, in dem einige Frauen, die zu diesen speziellen Themen beraten und Beratungen anbieten. Also inzwischen verweisen wir die Frauen eher weiter an spezialisierte Beratungseinrichtungen wie Frauen helfen Frauen oder Thema die Tübingen Mobbing-Initiative für Mädchenarbeit oder den Notruf, den es eine Weile lang gab. Und jetzt gibt es wieder eben auch eine Stelle für Beratung bei sexualisierter Gewalt, also Vergewaltigung.
Außerdem gibt es im Frauenbuchladen Events.
Kakao und Krimis oder Poesie und Punsch oder sowas irgendwie. Das waren so ganz coole, witzige Veranstaltungen, die zwei Frauen gemacht haben, die jetzt aber leider nicht mehr in Tübingen so aktiv sind. Aber wir machen manchmal ausgesuchte kleine Veranstaltungen hier, aber größere eher dann in anderen Frauenzusammenhängen.
Viele Tübingerinnen und Tübinger, aber auch Touristen, schlendern durch die Bursagasse und lesen dann immer Frauenbuchladen. Aber
manchmal lesen sie aus Versehen Frauenbauchladen, weil offensichtlich das ihnen näher ist. Und die diskutieren dann auch, Frauenbuchladen, was ist denn das? Warum gibt's das? Wie, da dürfen nur Frauen rauen? Das ist ja Diskriminierung und so. Also ich glaube, allein die Existenz unseres Buchladens führt dazu, dass Diskussionen entstehen. Und Diskussionen bewegen was und verändern auch was.
Es hat sich schon einiges verändert bei Talestris in den vergangenen 4 Jahrzehnten. Wie sieht's nun heute mit den Frauenrechten in Deutschland aus? Nochmal Nicola Pope.
Einerseits, ein wichtiger Punkt für mich ist einfach, dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe inzwischen strafbar ist. War es früher nicht. Was viele nicht wissen, dass bis in die 70er Jahre Frauen quasi, wenn sie arbeiten wollten, die Unterschrift ihres Ehemannes brauchten. Das gab es noch sehr lange und ich denke, da hat sich schon was verändert. Und ich denke auch, dass sich in den letzten Jahren mit dem Erziehungsgeld was verändert hat. Also dass einfach jetzt schon die letzten Frauen- und Familienministerinnen versucht haben, einfach Anreize zu schaffen, was zu verändern, dass auch Männer quasi Elternzeit nehmen. Da ist was in der Veränderung, aber es bleibt immer noch viel zu tun.
Das war noch einmal mein Kommilitone Jun Chang über den Tübinger Frauenbuchladen Talestris. Er befindet sich übrigens in der Bursagasse. Es gibt dort Literatur zu den verschiedensten Themen. Bücher über Feminismus, Homosexualität, Schwangerschaft und Frauenrechte. Und es finden auch Lesungen und andere Veranstaltungen dort statt. Der Talestris ist also nicht nur ein normaler Buchladen für Frauen, sondern vor allem auch ein Ort der Begegnung.
Thank you.
Ob man sich nun dafür entscheidet, einen Frauenbuchladen zu gründen, ein Energiesparkonzept zu entwickeln, eine 3D-App zu programmieren, ein Buch übers Reichwerden zu schreiben oder einfach auf Lehramt zu studieren. Heute habt ihr 5 Beiträge über ganz verschiedene Lebenswege gehört. Auch wenn sie kunterbunt gemischt sind, haben sie doch eins gemeinsam. Jeder geht seinen eigenen Weg, auch wenn nicht immer ganz klar ist, wo dieser hinführt. Doch wie Shakespeare schon sagte, wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. An den Reglern saß heute Aaron Geiger. Redaktion hatte Ulrich Hegele und am Mikrofon war Lea Ottenberger. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Auf www.mikro-europa.de. Bis bald!